Zwei Menschen, eine Beziehung, ein Studium, das alles verändert hat.
Und ein Mikro, das plötzlich alles festhält.
Willkommen bei
Hätten wir es mal aufgezeichnet.
Es begann mit Jura.
Der Podcast über Paragraphen, Perspektiven und Partnerschaft. Hallo, hallo, da sind wir wieder von Hätten wir es mal aufgezeichnet mit einer neuen Folge. Und wir dachten uns, weil die Jura-Klischee-Folge bei euch gut ankam und wir auch noch einige Punkte offen hatten, einige Thesen und Klischees, dass wir einfach noch einen zweiten Teil machen, so wie wir das auch schon angekündigt hatten. Und deshalb willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind Kimberly
und Jon, zwei ehemalige Jurastudierende, die jetzt nicht nur Lebens-, sondern auch Podcast-Partner sind. Und finde ich klasse. Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen, mit denen wir aufräumen können, beziehungsweise die wir leider Gottes leider auch bestätigen müssen. Steht noch ein bisschen was auf der Liste, mit dem wir uns dann beschäftigen müssen und dem wir uns entgegensetzen müssen, vielleicht auch konfrontieren lassen zumindest.
Richtig, ich glaube, wir hatten so ungefähr die Hälfte unserer Klischees, die wir notiert hatten, geschafft. Von daher steht noch einiges offen, aber wir hatten jetzt auch vorher, wir machen ja immer so eine Art Pre-Talk, wo wir einfach so ein bisschen reinkommen ins Quatschen und auch nochmal so ein bisschen den roten Faden der Folge besprechen. So zumindest die Intention und das Ziel. Klappt nicht immer, aber wir geben unser Bestes. Und ja, wir dachten, vielleicht wird die heute, also ich weiß, das sagen wir zwar jedes Mal, aber diesmal geben wir uns Mühe, dass sie vielleicht ein bisschen knackiger wird, die Folge.
Ja, ich glaube, es geht ja nur darum, jetzt so ein bisschen nochmal reinzukommen in das Thema und vielleicht unsere restlichen, in Anführungsstrichen, Punkte abzuarbeiten, sage ich mal.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, jetzt keine klassische wir schnacken uns durch den Klee-Folge.
Ich muss auch noch aus unserer Winterpause wieder ein bisschen reinkommen. Irgendwie, ja. Also ich weiß nicht, bei der ganzen sowohl Social-Media-Sache, Podcast-Sache, wenn man irgendwie lange nicht in die weite Welt, sage ich jetzt mal, rausgesprochen hat, muss man da irgendwie sich erst wieder dran gewöhnen. So geht es mir zumindest.
Ja, nee, ist definitiv. Müssen wir noch ein bisschen entrosten, aber
Die Hemmschwelle dann immer doch noch. Also die steigt dann irgendwie wieder an, obwohl man so denkt, okay, man hat sie einmal gebrochen, man hat sich getraut, man hat den Mut gehabt, aber irgendwie ist es jedes Mal aufs Neue wieder so eine Überwindung.
Ja, absolut. Also als ich jetzt das Mikrofon hier irgendwie am Tisch bastelte, war schon so, okay.
Jetzt geht's wieder los.
Kleines Lampenfieber, aber ich glaube, wir kommen gut und schnell wieder rein, überzeugt.
Klar, dann lass uns gleich mit dem ersten Klischee starten. Möchtest du das anbringen? Soll ich das anbringen?
Nee, kann ich machen. Also vielleicht nochmal kurz, um so ein bisschen abzuholen, was haben wir schon besprochen? Wir haben so ein bisschen über Jurastudium gesprochen. Wir haben halt über Intentionen zum Jurastudium, wie auch immer die Motivation dahinter ist. Wir haben über den Outcome, sag ich mal, was sind Perspektiven in Anführungsstrichen, ja auch schon besprochen.
Ja. Und vor allem vielleicht auch so ein bisschen über Vorurteile. Also wir haben auch so viele, also in der letzten Folge hatte ich das Gefühl, Klischees aufgegriffen, wo man jetzt sagt, okay, Außenstehende sagen das schnell mal, wenn sie hören, dass du Jura studierst.
Nee, absolut. Also ich meine, diese Klischees sind ja immer so ein bisschen Drittpartei getriggert, aber es ist durchaus auch mit negativen Schwingungen versehen, sage ich mal. das war, glaube ich, breit gestreut und das wollen wir dann jetzt auch so ein bisschen wieder aufleben lassen. Genau,
dann
also
los.
Erster Punkt. Jeder glaubt, der Prüfer freue sich, den Studenten im Studium leiden zu sehen.
Das klingt auch ziemlich anschuldigend und sehr hart. Von daher, ich möchte da ungern jetzt Professorinnen irgendwas unterstellen, aber man muss sagen, ich weiß nicht, ich glaube, so diese große Anekdote, die jeder kennt, der mit Jura irgendwas am Hut hat, ist einfach schon die erste Vorlesung oder das, was Professorinnen dann gerne zu den Studierenden sagen und die dann auch so ein bisschen vor den Kopf stoßen, was tatsächlich auch bei mir der Fall war. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es die BGB-AT. Vorlesung, als der Professor dann meinte, ganz klassisch, schauen Sie nach rechts, schauen Sie nach links. Ihre Kolleginnen, die neben Ihnen sitzen, werden Sie zum Abschluss nicht wiedersehen. Und darauf anspielend sozusagen auf die große Durchfallquote im Jurastudium hindeutend. Und ja, ich weiß auch nicht so richtig, was dahinter steckt, ob das neckisch gemeint ist oder haltsam oder ob sie auch nur, muss man sagen, realistisch sein wollen. Weil ich sag mal, sowohl Abbruchquote plus Durchfallquote ist es schon, sage ich mal, wahrscheinlich, dass er dann über die Hälfte der Mitkommilitoninnen, die man jetzt in der ersten Vorlesung sieht, dann doch ja auch sich verabschieden und die man dann nicht wieder sieht.
Nee, das stimmt schon. Wobei ich hatte eher das Gefühl, ich war der links und rechts. Aber naja, gut.
Warum? Du hast das Examen in der Tasche.
Ja, tatsächlich. Aber so im ersten Moment, okay, erste Vorlesung ging noch, aber dann gab es auch Momente, wo ich eher so mich fühlte wie links und rechts der Typ. Aber egal. Nein, das stimmt, glaube ich. Also es stimmt ja schon. Wir haben ja doch relativ großen Schwund. Ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, für unseren Durchgang mal geguckt von den gestarteten irgendwo knapp 800, 850, sind dann, glaube ich, unter 300 nachher zum Examen angetreten.
Ja, wir also, waren auch so 800. Das schrumpft dann schon ganz schön. Generell weiß ich nicht, das Klischee, inwieweit, also klar, man kann natürlich auch nicht in die Köpfe der Prüferinnen schauen, aber ich habe schon das Gefühl, dass manche das ganz, ganz toll finden, wenn sie sozusagen extra schwere Klausuren stellen oder so ein bisschen natürlich auch versuchen, die Studierenden herauszufordern. Allerdings ist das natürlich auch individuell von Professor zu Professor in jeder Vorlesung anders. Was ich ganz interessant fand, war jetzt aus meiner Perspektive, da ich ja gerade mein LLM in den USA mache, dass es, glaube ich, auch einfach so ein bisschen ja an der Beziehung, Verhältnis zwischen Professoren zu den Studierenden so ein bisschen seinen Ursprung hat, dass es einfach hier bei uns in Deutschland, da wir einfach riesige Studiengänge sind, wie du es auch schon gesagt hast am Anfang mit 800 Studierenden, dass das alles natürlich viel anonymer ist und ich weiß nicht, man hat einfach nicht so einen engen Draht oder zumindest ist das die Regel. Ich hatte es nicht zu meinen Professorinnen und so hat man auch einfach nicht das Gefühl, dass die sich jetzt wirklich einen Kopf machen, ob du im Studium vorankommst, wie deine Probeklausuren aussehen, wie deine Zwischenprüfung aussieht, wie dein Weg ist und wie du das Examen und deine Klausuren bestreiten wirst, im Gegensatz jetzt zu dem Programm, was ich in den USA mache, wo man auch sagen muss, das ist natürlich eine Privatuni. Man zahlt in der Regel sehr viel Geld dafür und dort ist einfach das Verhältnis zu den Professoren ein ganz anderes, so wie auch der Unterrichtsstil ein anderer ist, dass die einfach ja dich mit Namen kennen, deinen Hintergrund, genau wissen, warum du an der Uni bist und dich, so habe ich das Gefühl, auch wirklich erfolgreich sehen wollen und dir das auch so vermitteln.
Ja, also ja, bin ich völlig bei dir von dem, was du dann erzählst. Ich gebe dir aber auch recht in dem Punkt, also A, du zahlst eben viel Geld dafür, so, und das heißt, deren Ruf hängt, sage ich ja mal, auch genau an diesen Punkten ein Stück weit. Nicht, dass es dadurch einfacher wird, aber das Interesse an einer guten Studenten-Professoren-Verbindung ist sicherlich höher als hier in Deutschland, wo Professoren einfach quasi mehr verbeamtet sind und eigentlich, wenn sie nicht den größten Blödsinn machen, auch nicht wirklich große Gefährdung, was ihren Job angeht.
Also ich meine, da kann man natürlich nur spekulieren, aber es könnte schon damit zusammenhängen.
Ja, das ist ja auch, ich will nicht sagen, das ist in Ordnung, aber es ist eben anderer Modus und ein Stück weit sicherlich zumindest nachzuvollziehen, nicht verständlich, aber nachzuvollziehen, wo denn das vielleicht herkommen mag, was du sagst, aber rein spekulativ. Nichtsdestotrotz, ich sehe ja, was dieses US-System eben ja für dich auch an Vorteilen mit sich bringt, mal ungeachtet dessen, was denn finanziell dafür auch zu leisten ist, aber schon ja ein naja, dieses Engagement, was die Universität dir gegenüber erbringt, gibst du dann eben ja auch zurück, wo du sagst, okay, dann will ich mich auch genauso engagieren.
Versuche mein Bestes.
Ja, du, ja. Also wie erfolgreich das auch immer sein mag, aber zumindest sind es gefühlt weniger Leute, die sie dann quasi ihre Zeit da absitzen, sondern wirklich ja. Auch ein bisschen was schaffen wollen.
Weil es ist natürlich auch immer der psychologische Aspekt, wenn du weißt, okay, du eben zahlst drauf. Da eine Menge, nimmst vielleicht einen Kredit auf, whatever, dann hast du natürlich auch hinzugehen und das Angebot zu nutzen und dein Bestes zu geben.
Gut, das hätte beim privaten Repetitorium hier in Deutschland auch sein sollen, habe ich auch nicht gemacht, aber es waren sicherlich noch andere Größenordnungen. Nichtsdestotrotz ist aber genau das. Also, das Interesse und das Verhältnis Universität und nicht nur Professoren, sondern Universität zu Studenten ist dann eben auch ein anderes hier in Deutschland, das stimmt.
Aber wie ist deine Meinung? Also wenn du jetzt nochmal am Klischee anknüpfst, denkst du, das ist die Intention einiger Prüferinnen?
Ja. Das schon. Also ich glaube, manche haben, ja, es klingt voll blöd, aber es ist, ich glaube schon, manche versuchen in Anführungsstrichen, sich einen Ruf zu erarbeiten, dass sie besonders, sie nennen es anspruchsvoll, Studierende mögen das mehr als Gemeinheit auffassen, aber bei den Professoren hängt sicherlich eher im Anspruch an die Studenten. Aber ich glaube schon, dass manche auch bewusst genau darauf gucken. Da.
Ja, ich hatte, ich wollte noch einen Artikel aufgreifen, auch mal wieder LTO, wo jetzt sozusagen herauskam durch, was war das auch, eine Studie, dass jetzt Examensklausuren und Durchgänge in den letzten Jahren, vor allem seit den 90ern, miteinander verglichen wurde und da kam sozusagen raus, dass generell die Sachverhalte länger sind, mehr Rechtsgebiete geprüft werden, mehr Aufgaben und Fragen gestellt werden und dass dann sozusagen, also das Ergebnis war dann, dass die Klausuren im ersten Examen anspruchsvoller geworden sind über die Jahre, vor allem nach den 90er Jahren, gab es einen, ich zitiere, dramatischen Schwierigkeitsanstieg und manchmal frage ich mich so, ob das dann auch so ein bisschen die Auflehnung der damaligen Generation ist, die dann zum Beispiel eben auch heutige, also unsere Professoren sind, die sich dann denken, okay, nein, die haben genauso viel geleistet und dass daher so dieses Sticheln kommt.
Also finde ich nicht abwegig, wobei man dann sagen müsste, dann hätten wir ein echtes Problem, weil sich dann das dann ja immer wieder auf und auf und auf und also es erhöht sich ja dann immer und immer wieder und das kann ja auch irgendwie nicht sein.
Aber ja, ich meine, gut, idealistischerweise dürfte es sowieso nicht sein. Es geht jetzt ja eher darum, so ein bisschen
ich weiß,
was aus dem Kästchen zu plaudern und unsere Erfahrungen zu spiegeln.
Also wenn du sagst 90er Jahre, muss man ja fairnesshalber sagen, wir haben dann Anfang der 90er die Zusammenlegung von West- und Ostdeutschland, möglicherweise da eben ja auch nochmal. Das heißt, das kodifizierte Recht wurde komplexer, du musstest viel mehr regeln. Das heißt, und eben zwei Rechtssysteme miteinander verknüpfen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch mit eine Rolle spielt.
Ja, wahrscheinlich könnte man die Diskussion auch wirklich super ausweiten. Es war irgendwie nur ein Artikel, bei dem ich dachte, okay.
Nee, es ist schon richtig. Also ich weiß ja nicht, wie du das, ich weiß nicht, wie alte Klausuren du kennst, aber wäre ja schon mal interessant, dann eben auch zu gucken, okay, wie sind denn die damals? Ich weiß, ich habe die meines Vaters mal
daran muss angeguckt. Ich denken, ja.
Wobei ich da schon sagen muss, Respekt, also sind durchaus sehr solide. Gut, aber das ist Examensdurchgang dann auch irgendwie 92, 93, also das war dann quasi
ging ja der Schwierigkeitsanstieg schon los. Naja, okay, schließen wir ab, sind wir zwiegespalten, wir wollen natürlich niemandem was unterstellen, aber ich würde schon sagen, dass wir aus unserer Erfahrung doch bejahen können, dass es den einen oder anderen Prüfenden gibt, der da schon...
Ja.
Vielleicht manchmal mit einem Hintergedanken auch die Prüfungsfrage oder stellt oder die Klausuren entwirft.
Vielleicht aber abschließend nochmal, ich meine, du hast nun gerade deine Examen in den USA ja hinter dich gebracht. Und du sagtest, wenn ich das recht erinnere, die waren ja durchaus auch anspruchsvoll, was denn da gestellt wurde. Die Frage ist da ja immer, das ist ja auch eine Frage des Eindrucks. Und soweit ich dich verstanden habe, der Eindruck war dann doch nicht, wir sind einfach boshaft, sondern einfach, wir müssen jetzt hier auch was abfragen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, total. Und ich hatte eben auch, also jetzt bei den Klausuren dann, das Gefühl, dass die Professoren oder Prüfenden auch natürlich, wie auch immer, uns natürlich herausfordern wollen, gerade im Juristischen. Es ist einfach trotzdem ja ein anspruchsvoller Beruf, egal wo man endet, wo man einfach vielerlei auch in Zeitdrucksituationen leisten muss. Und das hatte ich jetzt doch stark das Gefühl, dass es so ein bisschen, also es war einfach von der Zeit sehr knapp, sehr, sehr viel auch vom Umfang. Nicht mal mehr jetzt von den fachlichen Fragen. Man hatte nur einfach sehr, sehr wenig Zeit, wirklich darüber nachzudenken, was ich schade fand. Aber das ist ja dann doch auch vergleichbar mit unseren Examensklausuren.
Ja, nee, das stimmt schon.
Was jetzt der Prüfungserstellende sich dabei gedacht hat, ja, kann man auch nur...
Nee, ist auch eine Spekulation, das stimmt.
Ja. Okay, nächstes Klischee, das werfe ich mal in unsere Mini-Runde. Und zwar jetzt auf die Juristerei bezogen, ganz generell, Digitalisierung. Was ist das?
Gute Frage.
Also, kennen wir das?
In Grundzügen vielleicht, würde ich sagen. Also ich sehe den Hintergrund der Frage. Wir wissen alle, wie wir zum Examen laufen, und zwar mit Reisekoffer, teilweise auch größer als Handgepäck, mit irgendwelchen sechs roten Ziegeln plus ein bisschen Deckliteratur und was man dann alles so mit da mitschleppt. Deswegen schwierig, aber tada, wir machen ja Fortschritte, oder nicht?
Ja, schon. Also wir hatten uns hier auch vier Punkte aufgeschrieben. Einmal E-Examen, natürlich auch die Videoverhandlungen. Wenn man jetzt schon eher später in die juristischen Berufe schaut und vor allem ja auch in die Justiz, die schon ja jetzt seit einiger Zeit, glaube ich, ich glaube insbesondere in der Corona-Zeit, dann an praktischer Bedeutung gewonnen haben. Die E-Akte, die aber immer noch so ein bisschen, ja, in den Seilen hängt, meine ich. Ja, und auch generell die Justiz, wo, ja, ich meine, wenn man das vergleicht mit dem, was heutzutage möglich ist, dann doch sehr hinterher hinkt, meines Erachtens.
Ja, das ist sicherlich richtig. In der Justiz hast du da sicherlich mehr Erfahrung durch Praktikum als meine Wenigkeit. Ich habe das ja geschickt umgangen. Aber zumindest was das Examen angeht, um das dann vielleicht am Anfang mal zu nehmen, das ist das war ja bis zu unserem Durchgang war das ja nichts.
Also, nein, wir haben beide, das können wir auch nochmal einmal dazu sagen, wir haben ja beide nicht das E-Examen geschrieben, sowohl was Freischuss als auch Verbesserungs- bzw. Erstversuch angeht. Das war alles mit der Hand. Und ich meine, war es jetzt dann.
Aber hattest du nicht die Gelegenheit im Zweifel?
Nein.
Du hattest.
Nein.
Die war noch schon.
Nicht.
Nee?
Nein, noch nicht.
Okay.
Das war dann, meine ich, genau der Durchgang nach mir.
Okay.
Der dann die Möglichkeit hatte, beziehungsweise das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, dass sie das dann nicht komplett einheitlich machen, sondern die Möglichkeit lassen, trotzdem handschriftlich
zu schreiben. Ja, Vergleichbarkeit dann der Ergebnisse, sagen wir mal, unterdurchschnittlich eher.
Ja. Aber wie ist deine Meinung zum E-Examen? Hättest du es gerne geschrieben?
Bin ich ehrlich, ich glaube eher nicht. Also so sehr ich mich drüber aufrege, was denn diese Zettelwirtschaft und das lange Schreiben angeht, ich weiß nicht, ob ich das so gern gemacht hätte, weil es ist dieses, also nun bin ich auch kein super Zehn-Finger-Tippen-Experte, muss man auch dazu sagen.
Aber kann ich kurz einwenden? Ich glaube, aufgrund deiner Schrift.
Aufgrund meiner Schrift, die mir sicherlich vielleicht auch mal ein, zwei Punkte gekostet hat, wäre es vielleicht vorteilhaft gewesen, das stimmt. Ja, ist richtig. Aber ich glaube, ich hätte es tatsächlich fast noch mehr irritiert, weil ich das gesamte Studium eben das anders gemacht habe. Und dann zum nächsten.
Ach so, du meinst es in den Probeklausuren?
Wir haben ja die gesamten Klausuren eigentlich immer auf Papier geschrieben.
Bis hin. Ja, stimmt schon. Aber ich muss dazu sagen, also ich habe mal wieder eine andere Meinung. Also ich hätte tatsächlich gerne das E-Examen geschrieben, weil ich trotzdem jetzt in total da mehr Vorteile drin sehe. Einfach, man ist viel, viel schneller, es ist besser, besser lesbar und man kann einfach auch, was mir in den Klausuren, also immer passiert ist und ja auch einfach absolut üblich ist, dass du nicht gleich beim ersten Mal schreiben alle Gedanken erfasst, dir noch einen Prüfungspunkt, ein Tatbestandsmerkmal, ein Problem, eine Meinung, was auch immer einfällt und du kannst es einfach dazwischen schreiben und wie viele Fußnoten ich in meinen Examensklausuren, ich weiß auch noch bei dir, weil ich habe ja auch deine von deinem ersten Freischuss, als du Einsicht beantragt hast, habe ich ja auch gesehen, hattest du an der Seite noch hochgeschrieben, teilweise Satzeinschübe und von daher ist es ja auch einfach, also denke ich, hat es ja auch wieder Einfluss auf die Wohlgesonnenheit der Korrektoren.
Ja, okay.
Wenn das einfach besser lesbar ist. Aber gut, ist jetzt mein Eindruck. Und ich muss auch sagen, dass ich dann zuletzt bei den Probeklausuren viele auch einfach digital geschrieben habe. Und dann aber eher mich gezwungen habe, weil ich wusste in meinem Durchgang, okay, es wird noch handschriftlich sein. Naja, dann schreibst du die Probeklausuren auch mal lieber handschriftlich.
Ja, nein, ich sehe den Punkt. Also es hat sicherlich vieles an Vorteilen, das ist richtig. Ja, ein paar habe ich ja auch per Laptop geschrieben, ein paar Probeklausuren, so ist es ja nicht. Aber ja, es ist sicherlich mehr eine Gewohnheitssache und du bist deine
Umstellung alles
schneller als ich. Aber ich weiß nicht, wer war, siehst du wirklich, also glaubst du, du hättest damit auch, gut, noch bessere Ergebnisse ist jetzt schwierig, aber ja, ich weiß, du hast noch Luft. Ja, okay, egal. Aber einfach, glaubst du, das hätte dir wirklich noch was gebracht? Hätten das per Laptop geschrieben?
Safe, glaube ich schon. Weil ich ja sowieso immer bis zum Ende geschrieben habe und generell einfach, wie gesagt, von der Übersichtlichkeit, von den Einschüben an sich. Und ich glaube, also ich hätte einfach mehr Zeit. Also weil ich einfach, du musst ja nur, sag ich mal, was ich auch schon seit Monaten vorhab, nochmal so ein Zehn-Finger-Schreiben-Kurs machen. Ich kann es nämlich nicht, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber eigentlich sollte das jeder können zur heutigen Zeit, aber weil es ja gerade jetzt in solchen Situationen einem so einen krassen Vorteil bringt, wenn man da einfach schnell im Schreiben ist. Von daher glaube ich schon, dass das was gebracht hat. Und wenn, sag ich mal, ja, aber also mir hat es schon geholfen, auch einfach dann, egal ob du jetzt mehr Zeit beim Schreiben hast, was immer gut ist, dann hast du halt noch, wenn es auch nur 10 Minuten mehr sind, über deine Lösungsskizze nachzudenken und vielleicht dein Wirrwarr irgendwie logisch aufzuschlüsseln. Also glaube ich im Endeffekt schon. Aber ich muss auch dazu sagen, man muss natürlich auf der anderen Seite immer das Risiko der ganzen Technik und der Fehleranfälligkeit sehen, wo es ja auch schon, wenn man jetzt nur mal googelt, super viele Vorfälle, also es gab ja auch viele Fails jetzt bei der Einführung des E. Exams.
Ja, das stimmt schon.
Und dann ist halt auch die Frage, was wir jetzt auch gerade durch den Artikel bei dem vorigen Klischee besprochen haben, was den Schwierigkeitsanstieg angeht, weil es wird nämlich auch gemunkelt, keine Ahnung, ob das der Fall ist, aber dass natürlich, weil du dir diesen zeitlichen Vorteil jetzt erschaffst durch das Schreiben am Computer, dass sie die Sachverhalte noch ausführlicher, noch länger gestalten oder meinetwegen noch eine Zusatzfrage irgendwie mit reinbringen, wo man sich dann wieder denkt, okay, also wie hoch wollen sie es denn noch treiben und pushen, weißt du?
Ja, also, ist schon richtig. Also letzteres sehe ich absolut. Das ist, sagen wir mal, bedenkenswert. Also finde ich so nicht richtig. Aber müssen wir... Finde
ich mischen. So nicht richtig. Jetzt sag das doch mal so.
Finde ich so nicht richtig, genau.
Es bleibt aber, alles so,
wie es ist. Ich hab, ja. Aber es ist ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es aber dann ja schon darauf ausgelegt ist, dass die Leute eben auch schnell tippen können. Wenn sie es nicht können, haben sie dann eben auch ein Thema, muss man ja auch sagen. Also ich sag mal so, der Großteil kann es mit Sicherheit, aber nichtsdestotrotz, wenn du es eben nicht kannst, dann ist ja, das kann das ja durchaus auch ein Hindernis sein, statt ein Vorteil. Das ja, muss man voll, auch schon sehen. Und sag mal, handschriftlich kann im Zweifel, gut, mittlerweile kann das auch nicht mehr jeder, aber man hofft eigentlich, dass die Leute dann doch schon noch handschriftlich was zu Papier bringen können.
Ja, total. Ja, und mit der E-Akte hatte ich vorhin gerade nochmal nachgeschaut, haben die Länder es wohl nicht geschafft, die E-Akte jetzt umzusetzen zum Januar 26, weshalb jetzt noch ein Aufschub gewährt wurde.
Schon wieder, Mensch.
Das heißt, ich dachte, irgendwie bin ich auch voll davon ausgegangen, dass es jetzt schon längst umgesetzt wurde.
Nee, ich glaube, wir haben zu lange an der E-Patientenakte gefallen. Da konnten wir dann die E-Akte nicht auch noch parallel einführen.
So viel Multitasking
geht nicht in der Verwaltung, das funktioniert
ja
nicht.
Ja. Ja, gut, aber das ist so ein Thema, wo ich einfach ehrlich ja mit den Augen rolle und denke, warum kriegen wir es nicht hin? Also, weil ich habe einfach das Gefühl, dass, also ich meine, gut, generell könnte man jetzt auch wieder ewig streiten, diskutieren und das aufbauschen, was jetzt die Gesetzgebung angeht, dass die irgendwie auch immer hinterherhängt, aber eben auch in der Justiz, wo ja eigentlich jetzt also nicht die größte Arbeit vonstatten geht, aber ja doch das Recht durchgesetzt wird, dass wir da einfach immer so hinterherhinken.
Ja, in vielen Punkten, ne? Also das fängt bei der Akte an, das geht über die Geräte. Wir hatten das Thema Videoverhandlungen, haben wir schon mal angeschnitten zumindest. Auch da fehlt es ja einfach an Ausstattungen.
Ja, voll.
Kann ich das auch?
Das ist auch, also ich meine, gut, wir sind jetzt, müssen wir auch sagen, nicht täglich regelmäßig im Gericht. Ich bin sehr gespannt, was das Referendariat dann auch bringt, wo man ja nochmal viel eingehender auch in die Richtertätigkeit Einblicke bekommt. Ich kann mich jetzt natürlich nur auf mein Gruppenpraktikum beim Landgericht berufen, was auch eher ja auf passivem Beitrag beruhte, weil wir ja eigentlich nur Verhandlungen gelauscht haben, mehr dann auch nicht. Aber was man jetzt dort wahrgenommen hat, ich meine, gut, so wie man es aus Filmen kennt, Berge aus Akten und einfach die schlechteste Ausstattung und die fettesten Computer von früher, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also das war mein Eindruck. Keine Ahnung, was sich jetzt in den 3-4 Jahren getan hat, aber ja.
Ja, ich glaube schon. Wir haben Fortschritte gemacht, das denke ich schon. Aber A, es ist, glaube ich, stark gerichtsabhängig und ja. B, die Frage ist ja auch immer, wie weit wird das tatsächlich angenommen, damit auch erprobt. Ich sage mal, bei den größeren Landgerichten, denke ich, ist es schon gang und gäbe. Aber ich meine, wenn du jedes Mal in irgendein so ein Piefke Amtsgericht fahren musst für irgendwelche Verhandlungen, weil die eben die Ausstattung noch nicht haben,
ja,
dann...
Aber liegt das dann auch am Budget?
Das liegt mit Sicherheit auch am Budget, ja. Das denke ich schon. Obwohl,
stell dir mal ganz vor, ehrlich,
mittlerweile kostet das ja auch nicht mehr. So eine Kamera, ein Fernseher und ein Beamer, ich meine, so schwer kann es ja nicht sein.
Stell dir mal vor, es ist einfach so utopisch, wenn man sich so vorstellt, dass so die Gerichtsgebäude so richtig technisch so auf dem neuesten Niveau eingerichtet sind. Das wäre so ein... Also es ist so ein richtig bizarres Bild in meinem Kopf gerade.
In meinem Kopf ist gar kein Bild. Aber es ist halt wirklich, ehe wir die Sachen eingerichtet haben, sind die wir eingerichtet haben, halt schon wieder alt. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
Genau, das meinte ich damit, hinterherhinken.
Ja,
also,
es ist schwierig.
Okay. Deswegen,
ich bin gespannt, was du denn aus dem Referendariat dann mitbringst. Wird
spannend. Ja. Wird spannend.
Absolut. Absolut. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir festgestellt, Digitalisierung ausbaufähig, sagen wir mal so.
Ja, genau. Total. Dann
das Einzige, was wir wirklich gut haben, ist Back Online und Juris.
Aber das ja auch schon lange. Also das ist ja jetzt keine Neuentwicklung.
Nö, aber wir können es ja mal als Errungenschaft verkaufen.
Ja,
stimmt. Ja. Sehr gut. Dann lass uns springen zum nächsten Klischee, sich mit dieser Bubble, in der wir uns bewegen, dann so ein bisschen beschäftigt, meint, Jura-Bubble ist toxisch, nicht gegönnt, gelästert und eben sehr kompetitiv. Das heißt, eigentlich besteht es nur aus Vergleichen und irgendwelchen Gerüchten, die man gegenseitig verbreitet. Was meinst du? Ist so? Stimmt nicht? Gibt es da andere, die schlimmer sind? Noch schlimmer?
Also ich habe jetzt gar nicht so viele Einblicke in andere Studiengänge. Ich würde schon sagen, dass Jura ein Studiengang ist, der sehr kompetitiv ist, aufgrund dessen schon, dass einfach die Noten so entscheidend sind. Und Noten sind nun mal eine Einheit, mit der man sich irgendwie gut vergleichen kann. Von daher ist das dem, glaube ich, schon geschuldet. Aber worauf du auch anspielst, sind ja wirklich diese Horrorgeschichten, die so durch die Munde gehen und dann manchmal eben auch Außenstehende erreichen, wo die dann denken, Mensch, sind das eigentlich alles Psychopathen, die Jura studieren? Die irgendwie, also man hat ja so dieses klassische Bild im Kopf, dass dann irgendwie in Bibliotheken Bücher versteckt werden, Seiten rausgerissen werden, wenn der Laptop offen steht, Hausarbeiten gelöscht werden, was auch immer. Aber ich muss wirklich, wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, und ich bin sehr, sehr dankbar, ich klopf hier altmodisch aufs Holz, dass es auch im Rest so bleibt, dass ich echt von diesem ganzen, also ich würde sagen Gossip nicht, aber diesen wirklich bösartigen Sabotagengeschichten ferngeblieben bin. Sicherlich gab es das auch. Ich weiß jetzt nicht konkret, wie ausgebreitet das an unserer Uni war. Kommt wahrscheinlich auch auf die Studiengänge an und auch auf die Universitäten. Aber was so Noten angeht, Gerüchte hinter dem Rücken reden, lästern, vergleichen, ich glaube, da ist Jura schon ganz vorne dabei.
Ja, ich glaube, also beim Vergleichen bin ich definitiv bei dir. Ich glaube, der Rest ist eine Frage des Menschlichen. Ich glaube, das hat fast nichts mehr mit Jura zu tun, sondern das ist, die Leute werden schwierig, sagen wir mal so. Aber nichtsdestotrotz, Jura bietet da sicherlich viele, viele Möglichkeiten, einfach um auch sich versuchtermaßen gegenseitig auszuboten. Und
aber hattest du jetzt irgendeine Story, wo du sagst, du hast sowas erfahren, so eine Horrorgeschichte?
Tatsächlich gar nicht. Also muss man sich sagen, ich habe mich auch vielfach außerhalb der Bubble ausgehalten. Ich habe mich da komplett rausgezogen. War ja
manchmal
nur
haben wir auch unsere eigene Bubble gegründet.
Wir sind eine Bubble, ja, stimmt schon irgendwie. Also es hat ja schon seine Gründe, wieso wir in die Albertina gegangen sind und eben nicht auch in die Jura-Bib.
Ja.
Und ansonsten, ich habe tatsächlich mir wesentlich versucht, dann Kontakte außerhalb des Juristischen und zum Schluss des Studiums, das weißt du besser als jeder andere, noch viel mehr, dass ich da wirklich die Kontakte vermieden habe. Also insoweit.
Ich habe nur, ja, also was ich einfach, zum Beispiel, wenn ich jetzt noch an meine Menti denke, also ich bin noch bei einem Verein und betreue sogar eine Menti und die studiert in NRW und die sagte zum Beispiel, dass es bei denen extrem krass ist und dass eben gerade jetzt diese toxischen Verhaltensweisen und eben auch gerade das, was jetzt diese Bibliotheksgeschichten angeht, wirklich Realität sind. Und wenn man jetzt auch nur mal an vielleicht auch kleinere Studiengänge denkt, gerade jetzt an private Universitäten, die ja jetzt in Deutschland auch rar sind, deshalb wissen viele sicherlich, von welchem wir sprechen, dass das da dann tatsächlich nochmal ausgeprägter ist. Also zumindestens mit den Leuten, die dort studiert haben und mit denen ich gesprochen habe, die haben mir da auch schon sehr, 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 sehr menschlich fragwürdige Geschichten erzählt.
Ja, das glaube ich schon. Aber am Ende des Tages zwar sind die aus den Privaten dann eben ja durch Aufnahmetests eben auch da reingekommen. Okay, wunderbar, klasse Sache, aber dieses Denken von wegen, naja, die Bildung hier ist dann eben doch irgendwie irgendwo nicht für jedermann, wenn man das so nennen mag, fördert dieses Kompetitive und dieses bisschen Augenauskratzmentalität fördert das sicherlich.
Ja, und das ist einfach auch, also den Vorteil, den ich eben dann auch wieder an den Studiengängen, ich meine halt alles immer sein Für und Wider, aber jetzt gerade in den größeren Studiengängen, wie jetzt bei uns es zumindest von Beginn an so war, dass es einfach anonymer ist. So, man macht sich nicht die ganze Zeit Gedanken, wer was über einen denkt. Und in kleineren Studiengängen irgendwie hockt man ja nur aufeinander und jeder kennt irgendwie jeden.
Ja.
So ein bisschen wie auf dem Dorf im Vergleich zur Stadt.
Ja, das ist, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Ja, doch.
Das, oder?
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Wobei die Lästereien ja auf dem Dorf eher größer sind als in der Stadt wahrscheinlich. Beziehungsweise man
kriegt. Ja, aber das meine ich ja. Also das spielt ja genau mit rein. Das meine ich ja, dass in kleineren Studiengängen viel mehr gelästert wird, weil jeder jeden kennt.
Genauso ja, wie das stimmt Dorf. Schon. Aber dafür sind wir dann trotz großem Studiengang irgendwie doch relativ weit vorne, was das angeht. Also.
Aber ich fand jetzt an unserer Uni war es in Ordnung. Also wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so viel Wind von unwürdigen Geschichten.
Nee, das sind nicht, aber also es gab so ein paar Mal, als ich dann mit meinem Kommilitonen so in der Vorlesung saß und dann waren hinter uns häufig so eine Dreier- oder Vierer-Mädelstruppe und dann war noch ein Junge dazwischen gequetscht, der passte da irgendwie null ins Bild, aber irgendwie wurde er damit reingeworfen und das war schon, also wenn die sich tatsächlich irgendwie mal ein juristisches Wort in den Mund genommen haben, war schon so ein kleiner Feiertag dann geboren, weil es ging wirklich um nichts anderes, außer
was denn?
Hast du den gesehen und der und dies und jenes und weißt du was der und, ne? Also die Richtung, wenn man die richtigen Leute findet, dann glaube ich, haben wir das genauso. Aber
ja, wie du sagst, es ist halt einfach eine Sache der Persönlichkeit und den Individuen. Aber gut, ja, was ich halt nur einfach, also wieder mal mein Idealismus sticht da hervor, aber ich denke mir dann immer, also was hat man denn davon? Ich denke mir immer, wenn man so zusammenarbeiten würde, gerade jetzt in dem herausfordernden Studium, wo einfach vieles sehr lange dauert, sehr viel Zeit frisst, wo man auch wirklich mit Misserfolgen umgehen muss, mit schlechten Noten. Also klar, es ist ja offensichtlich, es wäre viel besser, wenn man sich gegenseitig supportet, zusammenarbeitet und sich motiviert. Und ich verstehe dann immer nicht, also was habe ich jetzt davon, wenn jetzt eine Kommilitonin eine schlechtere Note als ich schreibe. Also klar, egotechnisch, aber jetzt, ich meine, objektiv ändert es ja nichts an meiner Leistung.
Nein, objektiv nicht. Aber solche Sachen sind, glaube ich, immer nur subjektiv und persönlichkeitsgetrieben. Am Ende, ja, gebe ich dir recht, du hast nichts davon. Aber manchmal ist es die persönliche Genugtuung, weil sie einen vorher schräg angeguckt hat, keine Ahnung. Das hat dann zwar mehr Grundschulmanieren, aber auch gerade in,
eben.
Ja, aber gerade in der Examenszeit verfallen Leute ja gerne in solche infantile Gewohnheiten wieder zurück. Irgendwas macht das Examen mit einem. Und ich glaube schon, dass das dadurch, gerade weil es kompetitiv ist und die Leute auf den Arbeitsmarkt nachher dann schwemmen, versucht man natürlich, sich bestmöglich da irgendwie zu positionieren und freut sich dann über auch Misserfolge der anderen.
Gesundheit. Hat man jetzt nicht gesehen, weil wir machen ja nicht Videoübertragung.
Nee, ich hoffe, man hat es auch nicht gehört. Sagen. Ansonsten.
Nein.
Okay. Also insoweit,
ja, die toxische Jura-Bubble. Ich wünschte, ich könnte was ändern. Also, aber hey, da, also ich meine, wollen wir ja auch hier mit unserem Podcast so ein bisschen dazu beitragen, dass wir irgendwie so einen Safe Space schaffen und irgendwie so Themen aufgreifen und da irgendwie einen realistischen Einblick bieten und vielleicht da auch, ich weiß nicht, später vielleicht irgendwann mal Studierende zusammenbringen, die dann irgendwie so ihre eigene nicht toxische Bubble eröffnen können.
Ja, wir können ja bis dato können wir erstmal so eine halbe Selbsthilfegruppe, ein Ohr für toxische Juristen oder sowas.
Also bin ich dabei.
Eigene Community. Ja, finde ich gut. Machen wir so Selbsthilfe-EV. Die sind außerdem steuerbefreit. Egal. da kann man noch ein bisschen was machen. Gut. Also,
40 Minuten. Ich würde sagen,
lass uns springen.
Also ja, die Jura-Bubble ist toxisch. Kann man jetzt wenig dagegen einwenden, außer dass wir glücklicherweise relativ glimpflich davongekommen sind. Aber vielleicht liegt es auch wirklich daran, wie man sich ja sein Umfeld aufbaut.
Da bist du doch immer diejenige, die das predigt. Und da in dem Fall bin ich definitiv dabei.
Ich setze das auch um. Ich predige
ja, das. Ich weiß. Bewundernswert.
So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal so ein bisschen, schalten so 1-2 Gänge höher, also damit wir hier noch die nächsten 5 durchkriegen, einfach ein bisschen schneller, würde ich sagen. Was hältst du davon?
Ja, gut, das nächste ist ja sowieso recht kurz. Ja. So knackig, glaube ich.
Okay, da steht ein K davor, das heißt, ich soll das sagen. Also, Jura ist das Studium mit der größten Durchfallquote. Stimmt das?
Ich bin jetzt kein Statistikprofessor, aber ich glaube schon, wir sind schon relativ weit oben. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Du hattest irgendwie mal was rausgesucht.
Ja, ich hatte noch mal nachgeschaut. Durchschnittlich kann man so sagen, Durchfallquote liegt bei 20-30% bei Jura. Kommt natürlich immer aufs Bundesland und den Durchgang an. Es gibt aber auch noch, also ich glaube, Jura ist tatsächlich nicht das mit der größten Durchfallquote. Also zum Beispiel so eine Fächer wie Mathe und Physik sind ganz, ganz oben dabei tatsächlich. Obwohl,
will das kann nicht
auch
werden.
Sein, man muss auch berücksichtigen, dass, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es nicht auch die Abbruchquote war, die damit reinspielte.
So oder so. Also wir sind da sicherlich in einem Studiengang, der relativ versehrt ist, sage ich mal. Das heißt, relativ viele, ob nur Abbruch oder Durchfall, zumindest Leute, die das Studium so nicht beenden, wie sie es angefangen haben, so muss man es vielleicht sagen. Gibt andere Studiengänge, die haben das ähnlich, aber wir sind schon weit oben.
So ist das.
Punkt. Gut. Dann
so, wie geht's weiter?
Wir haben das schon mal so ein bisschen angerissen in der vorigen Folge. Jura ist nur stupides Auswendiglernen. Und jetzt würdest du normalerweise eine Rede halten. Das kann man, glaube ich, heute sparen. Einfach mit Blick auf die Zeit. Deswegen, aber hören wir uns trotzdem gerne deinem Lieblingsthema an.
Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ach so, ja, ich glaube, das war das Klischee, als es darum ging, was mich so getriggert hat. Jura ist trocken. Naja,
richtig.
Also ich würde sagen, es kommt darauf an, ja und nein. Also klar, es gibt halt so Basics, die man auf jeden Fall auswendig lernen muss, so wie in jedem Studium. Stichwörter würde ich mal sagen, Gutachtenstil, sehr, sehr viele Definitionen, gerade am Anfang, aber zieht sich auch bis zum Examen. Die ganzen Schemata, das muss man dann tatsächlich lernen, das kommt jetzt nicht einfach so vom Verständnis, beziehungsweise bei manchen Schemata leichter als bei wieder anderen. Aber genau, hauptsächlich haben wir natürlich unsere Gesetze, wie Jonas schon gesagt hatte. Wir kommen dann zu den Prüfungen gern mit unserem Reisekoffer an und stellen dann unsere Gesetze auf. Und das ist ja unser Werkzeug und die dürfen wir natürlich benutzen und müssen wir ein Glück nicht auswendig lernen. Und von daher ist es viel mehr Anwendung der Gesetze natürlich. Und was jetzt die vielen Streitigkeiten und Probleme angeht, würde ich sagen, zum Teil, klar, muss man die gehört haben, muss man die im besten Falle verstehen, um sie dann auch wirklich anwenden zu können auf den konkreten Fall. Aber ja, ich würde sagen, dass es viel mehr darauf ankommt, Zusammenhänge zu verstehen, als jetzt stupide auswendig zu lernen, so wie es jetzt beispielsweise viel mehr im Medizinstudium der Fall ist.
Ja, also gebe ich dir so recht am Ende. Ist es, ja, gerade in den Definitionen sicherlich auswendig lernen, aber sag mal, wie heißt es immer so schön, Systemverständnis,
ja.
Hilft bei vielen Punkten. Ich habe leider mich zu sehr manchmal auf das Systemverständnis verlassen. wenn das fehlte, war halt schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, da kommt man einfach nicht drum rum. Aber das Wort nur, das würde ich gerne streichen. Dann
sehr gut.
Kann man, glaube ich, damit leben.
Guter Punkt, unterstreiche ich so. Dann gibt es auch noch eine sehr beliebte Aussage, und zwar: zwei Juristen, drei Meinungen.
Oder halt vier. Aber ja, nein, es ist leider Gottes richtig. Also ich sag mal so, wenn man sich mal die Kommentare anguckt, die man dann für die Hausarbeiten so wälzt, ein Kommentator, okay, der zitiert 200 Meinungen und dann irgendwann nochmal hat einer noch eine eigene Gegenmeinung für die eigene Meinung und dann biegst du auch irgendwann komplett falsch ab, weil du wirklich nicht mehr durchsteigst. Aber ja, also Punkt, Ende, aus ist genau das leider, meiner Meinung nach.
Oder? Ja, hast du richtig gut jetzt veranschaulicht. An die Kommentierung habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja, also ich glaube, Argumentation ist da das Stichwort und deshalb ist es ja in den Klausuren auch oft der Fall, dass man, selbst wenn man jetzt unterschiedliche Meinungen vertritt, theoretisch die gleiche Note schreiben kann. Von daher, es gibt tatsächlich nicht wie in Mathe den einen Lösungsweg. Das muss man sich bewusst sein, wenn man Jura wählt.
Lass das bloß keine Mathelehrer hören. Den gibt es da auch nicht. Aber ja.
Und deine Mami hört jetzt zu.
Ja, wahrscheinlich.
dann haben wir noch, okay, zwei kurze. Schaffen wir die noch oder wollen wir?
Nee, wir schaffen die.
Okay. Wir schaffen.
Genau. Dieses, man stellt sich das vor, kleine Geburtstagsparty, etwa 10 Leute. Und es gibt immer, als Jurist, wenn man aber in einer Geburtstagsparty ist, immer jemanden, der um die Ecke kommt, spätestens nach dem ersten Glas Aperol, mit diesen typischen, wirklich mahnenden Worten: du bist doch Jurist, oder? Und dann kommt eine kurze Sinnpause, gefolgt von: ich hab da ein Problem. Und dann weißt du, der Abend ist auch gelaufen. Da kann nichts mehr kommen. Also, mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da noch kommen soll. Oder nicht?
Ja, doch, also Klassiker ist auch gerade Mietrecht. Du, ich habe da so ein Problem mit meinem Vermieter. Wie siehst du das denn? Also genau, worauf wir hinaus wollen, ist, dass man, bevor man doch sein langes Jurastudium dann beendet hat, eigentlich schon irgendwo, manchmal sogar vor dem ersten Unitag, als Anwalt und Anwältin behandelt und konsultiert wird.
Ja, als Appell an alle Jurastudierenden: bitte nicht laut sagen, am besten in solchen Fällen. Die Familie kann das meinetwegen wissen, ansonsten am besten zurückhalten, denn die Kostennote wird man dann sowieso nicht schreiben können, dann lohnt sich's eh nicht.
Ja. Ja, also ich würde schon sagen, dass wir da beide Erfahrung damit haben und man möchte natürlich dann engen Freunden irgendwie auch helfen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es einfach so einen Unterschied macht, also hoffe ich, von Semester 1 zum Vergleich dann, wenn man später vielleicht in seinem spezialisierten Gebiet um Rat gefragt wird, also man steht dann erstmal da und denkt sich, ja, ich habe jetzt halt BGBAT, Anspruch entstanden, untergegangen, durchsetzbar behandelt. kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was jetzt das Gericht entscheiden würde oder was beim Antrag jetzt beachtet werden muss oder wie jetzt die Rechtslage ist, so einfach mal aus der Hüfte geschossen.
Nee, ist schon richtig. Also, aber die Leute verkennen das eben, insofern irgendwo so ein Stempel, der nur im Ansatzweise juristisch ist, drauf sitzt, dann hast du ja, halt absolut. Die Leute an der Backe.
Absolut.
Okay, aber wir helfen ja auch gerne. Nicht, dass das zu mir ist.
Ja, vor allem du. Du sagst auch zu allem eigentlich.
Gut,
zu allen Anfragen gerne ja. Aber gut, ich sage da mal nichts weiter dazu. Wir springen zu unserem letzten Take. Juristen sind keine gern gesehenen Mieter.
Stimmt. Also, meine Erfahrung. Ich wurde deswegen abgelehnt.
Ja, erzähl nochmal schnell die Story. Ich habe tatsächlich keine...
Als ich nach München runterging, habe ich mir auch Wohnungen in Landshut angeguckt.
Landshut?
Ja, absolut. Also als Stadion Gutenbergweg ist immer eine andere Stelle. Egal. Wir machen hier keine Schleichwerbung, das müssen wir wieder deklarieren.
VL!
Okay. Naja, egal. Jedenfalls habe ich mir die Wohnung angeguckt, war eigentlich echt eine super Wohnung und dann fragte halt Vermieter, ja, und was machen Sie so? Und ich habe halt gesagt, ja, ich bin Jurist. Und danach kühlte sich die Stimmung doch merklich ab. Der Termin war dann auch relativ schnell vorbei. Hat es jetzt so nicht gesagt, dass ich doch bitte die Wohnung verlassen möge, aber sagen wir mal, nonverbale Kommunikation war eindeutig seine Stärke und drängte doch langsam auf das Ende des Termins. Und das ja, war dann auch das Ende der Wohnungssuche da vor Ort. Dann bin ich doch wieder nach München gegangen, um zu gucken.
Ja, ist auch gut, dass wir in München gelandet sind, aber anyway, crazy. Also
ja.
Ich finde, und meine Frage ist dann immer, ja, also dann lügt man da, oder? Also ich meine, was soll man denn machen? Beziehungsweise
geht immer.
Ja, aber trotzdem, ich finde das so.
Ja, ist.
Ich finde es einfach nur
krank eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt. Aber
gerade weil ja eigentlich der Beruf oder die Juristerei ja so ja prestigemäßig noch geprägt ist, beziehungsweise so ja, von also gesellschaftlich anerkannt. Deshalb wundert mich das so. Aber was du ja meintest, dass dann die Vermieter einfach wirklich keinen Aufstand haben wollen.
Nee, eben. Irgendwelche Klugscheißer, die dann da im Mietvertrag rumwühlen, den sie schon seit 35 Jahren eigentlich anwenden. Der braucht halt keiner. Und die ihnen dann möglicherweise noch irgendwelche Vorschriften machen. Also ich sag mal so, emotional kann man es vielleicht sogar manchmal noch nachvollziehen, auch wenn es klischeebehaftet ist, aber es ist halt trotzdem lächerlich.
Macht es uns nicht unbedingt einfacher, eine Wohnung zu finden?
Nee, man muss halt nur die richtigen Begrifflichkeiten finden. Das ist dann halt so.
Müssen wir mal ein bisschen kreativ werden.
Ja.
Aber ja. Ich habe ja ehrlich gesagt noch keine Erfahrung damit gemacht, aber als ich nach meiner Wohnung in Leipzig suchte, war ich ja auch.
Warst also ja noch nicht so weit.
Studentin, Jura-Studentin vielleicht, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das habe ich sogar angegeben, aber gut, da geht man ja davon aus, dass man noch nicht ganz angereifte Klugscheißerin ist. Aber gut.
Richtig.
Ja.
Sehr schön. Du,
hat super geklappt mit der halben Stunde, also vielen Dank auch.
Ja, nächstes Mal.
Ja, die guten Neujahrsvorsätze. Nein, aber irgendwann schaffen wir es auch nochmal mit einer halben Stunde, aber vielleicht ist das auch einfach unser Ding, dass wir das am Anfang immer mal ankündigen und dann eh nicht einhalten. Naja, aber wir wollen jetzt gar nicht mehr euch so lange aufhalten, aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr reingehört habt wieder.
Genau, meldet euch gerne, wenn ihr Anregungen, Wünsche, Kommentare habt, stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Über Instagram, über die Kommentarfunktion auf Spotify und Apple Music vielleicht auch, da steht euch völlig frei. Meldet euch gerne und folgt uns gegebenenfalls, wenn ihr Lust habt.
Absolut.
Genau.
So machen wir das. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal, bis denn.
Ciao. Gedanken für heute festgehalten.
Was ihr daraus macht, bleibt euch überlassen.
Danke fürs Zuhören. Bis bald bei Hätten wir es mal aufgezeichnet.